Ihr Lieben, heute hat der Kirchensonntag den Namen Oculi. Es ist der dritte Sonntag in der Fastenzeit und bezieht sich dabei auf den Psalm 25, Vers 15. Meine Augen schauen stets auf den Herrn. Es geht also um Nachfolge. Es geht darum, sich am Herrn zu orientieren. Und dazu habe ich den Predigtext herausgesucht. Der Text steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 21b bis 25. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Wenn man so in dem zweiten Kapitel des Petrusbriefs liest, dann stellt man fest, Petrus hat diesen Abschnitt an die christlichen Sklaven geschrieben und hat sich an sie gewandt. Sie sollen sich ihren Herren unterordnen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es nun gute Herren waren oder ob es schlimme, schlechte Herren waren, die sie niederträchtig behandelt haben. Wenn es heutzutage mit dem Arbeitgeber nicht mehr passt, das ist nun schon ein heftiger Vergleich, ne? Aber ich mache das mal so gerade, dann bewirbt man sich einfach woanders. Wer natürlich selbstständig ist, muss vielleicht mal mit sich selber ins Gespräch kommen. Aber so einfach eben war das damals nicht. Wie ist das, Eigentum von jemand anderem zu sein? Können wir uns heute kaum noch vorstellen. Zumindest hier, wo es uns so gut sind, wo wir in Freiheit leben. Petrus schreibt davon, dass man das Leid ertragen soll, denn lieber leidet man unschuldig, als dass man eine Strafe für unrechtes Verhalten bekommt. Denn die hätte man ja eigentlich verdient. Offiziell gibt es in Thalheim, also ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich gehe mal davon aus, keine Sklaven mehr. Also wenn ihr was anderes wisst, sagt mir Bescheid. Wie kann es sein, dass dieser Text uns trotzdem etwas angeht? Dieser Text geht uns etwas an, weil es um unser Leben als Christen, als Leute, die wir in der Nachfolge Jesu stehen, geht. Wisst ihr, in der ganzen Bibel wird ja die Sklavenarbeit nicht abgeschafft. Selbst Paulus oder Petrus wollen sie nicht abschaffen. Das ist so. Die Gegebenheiten sind schlecht so. Aber handelt aktiv in diesen Gegebenheiten. Paulus plädiert zwar dafür, frei zu werden, wenn man die Möglichkeit hat, aber die Sklaverei abzuschaffen, da geht es nirgendwo drum. In England des späten 18. Jahrhunderts gab es dann engagierte Politiker wie den William Wilberforce, Sie bestimmt schon mal gehört, der hat sein Leben lang als Politiker dafür gekämpft, dass die Sklaverei offiziell abgeschafft wird. Zumindest erstmal im britischen Empire. Die Motivation kam aus seinem Glauben heraus. Aus der Beziehung zu Jesus Christus als sein Nachfolger Jesu. Und durch die Bibelstellen, in denen es um Freiheit und Gleichheit geht. Das heißt, die Bibel will gelesen werden im Blick auf Jesus Christus und im Blick auf die Freiheit, die Gott durch Jesus dem Menschen gibt. Und genau aus diesem Grund hat dieser Text der sich ja eigentlich erstmal gar nicht direkt an uns richtet. Wir sind ja keine Sklaven. Und dann wiederum doch etwas mit uns zu tun hat. Denn der Text geht darum, dass die Freiheit, die uns Christus schenkt, uns zu völlig neuen Menschen macht, die ihre Freiheit an Jesus ausrichten und durch das eigene Leben und die eigene Einstellung auf bestimmte Tatsachen im Leben sich verantwortlich wissen, diese Freiheit zu bezeugen. Und deshalb ist dieser Text wichtig. Keiner würde heutzutage dafür plädieren, die Sklavenarbeit oder Leibeigene wieder einzuführen, wobei es ja noch genug Menschenhandel auf dieser Welt gibt. Ja, auch wenn die Bibel das als Gegebenheit beschreibt, ist das nicht etwas, was man zurückhaben will. Petrus spricht die Sklaven deshalb an, weil es schon öfter auch Sklavenaufstände gab, die blutig niedergeschlagen wurden. Und er hatte die Sorge, dass, wenn jetzt diese Freiheit, die auch die Sklaven in Christus bekommen, sich dann auf eine Stufe mit ihren Herren stellen, gibt es Konflikte. Und er will nicht, dass die frohe Botschaft eine Botschaft der Rebellion wird, der Revolution. Und sicherlich, wenn ein freier Mensch zum Glauben an Jesus kam und seine Sklaven auch, ja, dann ging es, denke ich, geschwisterlicher zu. Aber einige kamen auf die Idee, sich über ihre Herren zu stellen. Zum Beispiel konnte ja ein Sklave in der Gemeinde ja auch eine verantwortungsvolle Position bekommen, während sein Herr vielleicht nur ein einfaches Gemeindemitglied war. Und schon hat sich das Machtgebilde umgedreht. Konfliktpotenzial. Es gab also hier ganz schön durcheinander gewirbelte Machtstrukturen. Und Petrus liegt es daran, den Sklaven zu bestätigen, zu sagen, ja, in Christus bist du frei. Aber die Botschaft geht über einen Aufstand gegen die Herren hinweg. Die Botschaft, die verändert ja das Leben, das innere Leben. Du wirst frei, auch wenn sich vielleicht deine äußeren Umstände erstmal nicht ändern. Und wenn sich die christlichen Sklaven gegen ihre Herren erhoben und dann vielleicht sogar mit Druck oder Gewalt zurückgedrängt würden, dann wäre die Botschaft bloß eine Sklavenrevolution. Aber das Evangelium ist mehr. Durch das Verhalten kann ein Christ Zeugnis in seinem Umfeld sein. Und das ist unsere Botschaft für uns heutige Menschen. Petrus schreibt ja, dass es nicht besonders originell ist, wenn man Strafe für das bekommt, was man sowieso falsch gemacht hat. Gerade wenn man in seinem Handeln völlig ehrbar ist und ist der Sklave dann den Launen des Herrn ausgeliefert, dann spricht uns Petrus hier zu, das ist eigentlich viel besser. Das war irgendwie merkwürdig, ne? Aber es ist besser. Es ist besser, du bist ehrbar und unschuldig, als dass du ihm deine Strafe verdienst. Das ist etwas Normales. Und trotzdem klingelt es bei mir dann immer und es geht eine Alarmglocke an. Das ist ja irgendwie ungerecht. Und das ist auch doof, wenn man unschuldig bestraft wird. Und genau hier erinnert uns Petrus an das freiwillige Opfer von Jesus Christus. Er trug unsere Strafe. Eigentlich völlig zu Unrecht. Und doch hat er es getan. Strafe für Schuld zu bekommen, ist eigentlich ein Grundprinzip. Aber Strafe zu bekommen, wenn man unschuldig ist, das hat in gewisser Weise Zeugnischarakter. Und dann kann ich mich etwas hineinfühlen in die Angelegenheit von Christus. Er, der ohne Sünde war, wurde am Kreuz für unsere Sünden hingerichtet. Vielleicht geht es dir in deinem Leben ähnlich. Weiß nicht, ob es auf Arbeit ist. Vielleicht regt dich der Chef immer über dich auf. Dabei bist du vielleicht der gewissenhafteste Mensch, den er angestellt hat. Aber wenn du weißt, warum er auf dich sauer ist, dann kannst du ja nochmal drüber nachdenken. Es geht um viel mehr, als nur gerade zu stehen für das, was man angestellt hat. Es geht darum, durch das eigene Handeln zum Zeugnis für Christus zu werden. Denn wir sollen ja in seine Fußstapfen treten. Als ich anfing, darüber nachzudenken, Theologie zu studieren, da haben einige gesagt, will ich jetzt in die Fußstapfen meines Opas oder meines Onkels treten? Und ich dachte mir, eigentlich nicht. Kann ich das überhaupt? Und irgendwann hat mich diese Frage tierisch genervt. Erstens, ich kann gar nicht in diese Fußstapfen treten, die sind mir ja viel zu groß. Und zweitens habe ich erkannt, nein, ich muss eigentlich meine eigenen Fußstapfen hinterlassen. Wie sieht das also aus bei Christus? Wie ist das gemeint, in seine Fußstapfen treten? Sollen wir jetzt Christus werden? Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat. Nochmal die Frage, wie kann ich denn jetzt in Jesu Fußstapfen treten? Ich bin immer noch ein Mensch in dieser gefallenen Schöpfung. Ja, es hat sich was verändert seit Ostern. Und ich kann mich bemühen, nicht zu sündigen, und doch passiert es immer wieder. Ich soll hier die Wahrheit sagen, doch wie oft lüge ich am Tag? Vielleicht merke ich es noch nicht mal. Wie geht es dir? Gut? Jo. Stimmt das? Und wann wurdest du das letzte Mal beleidigt und hast dich selbst verteidigt oder zurückgeschimpft? Straßenverkehr ist ja so ein lustiges Thema, ne? Geschweige denn, dass wir uns ausmalen, wie wir anderen auch Dinge zurückzahlen. Jesus hat dieses Ganze dem gerechten Richter übergeben. So, und jetzt kommt der Fußstapfen, der mir eindeutig nicht nur eine Nummer zu groß ist. Jesus ging für unsere Sünden ans Kreuz. Ich kann das nicht. Kannst du es? Ich nehme mal die Antwort vorweg. Nein, kannst du nicht. Das kann kein Mensch. Ich bin erstens kein schuldloser Mensch. Zweitens würde ich grandios dran scheitern, wenn ich mir das nur vorstelle. Die Schmerzen, die Ablehnung und dann zu wissen, hier sterbe ich. Nein, ehrlich, Fußstapfen, die mir eindeutig zu groß sind. Wie soll ich also in diese Fußstapfen treten? Petrus, wie hast du dir das gedacht? Vers 24 und 25. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sie verlaufen haben, doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Puh, wir brauchen gar nicht wie Jesus ans Kreuz gehen. Und wir brauchen ihn nicht immer wieder kreuzigen mit unseren Anliegen oder mit unserer Schuld. Denn wir sind durch Jesus und die Bekehrung zu ihm den Sünden gegenüber gestorben. Indem ich seine Tat für mich annehme, wird seine Tat in meinem Leben real, erfahrbar. Ich muss es nicht wiederholen. Ich muss es glauben. Ich darf es glauben. Dann kann ich für das leben, was vor Gott richtig ist. Und ich finde das genial. Gott bereitet alles vor und nichts kann ich dazu tun oder weglassen. Ich muss diese Vergebung einfach annehmen und in mein Leben integrieren. Petrus schreibt, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Er spricht den Sklaven damals die Sündenvergebung und eine Heilsgewissheit zu. Und das ist eine Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Haben wir Heilsgewissheit? Hast du Heilsgewissheit? Heilsgewissheit ist für einen Christen etwas sehr Wichtiges. Denn du hast Heilsgewissheit, wenn du weißt, dass du geliebt bist und deine Gegenwart und Zukunft in der Gegenwart Jesu verbringen wirst. Das ist Heilsgewissheit. Hast du das? Wenn du keine Heilsgewissheit hast, glaube ich, versuchst du so zu leben, dass du nichts falsch machen möchtest, um nicht aus Gottes Gnade zu fallen. Und es hängt immer wieder an dir. Du bist zwar irgendwie Christ, aber lebst so, als wenn alles von dir abhängt. Bitte Gott darum, dass er dir die Gewissheit schenkt, dass du die Ewigkeit bei ihm verbringen wirst. Und die Ewigkeit kann er jetzt schon anfangen. Im Grunde kann man sagen, das Leben ohne Heil liegt hinter uns. Und das Leben mit Heil liegt nicht vor uns. Wir leben in dieser Gewissheit des Heils. Es ist nämlich nicht irgendwann, wenn mal das Heil über uns kommt. Nein, es ist bereits im Hier und Jetzt erfahrbar. Früher waren wir wie Schafe ohne Hirten, aber nun im Glauben an Jesus gehören wir zu ihm. Glauben wir das? Denn wenn wir das glauben, hat das Auswirkungen auf unser Leben. Wenn wir gleich wieder durch diese Tür da hinten in die neue Woche gehen, es hat Auswirkungen auf unser Leben. Und was machen Schafe? Die laufen ihrem Hirten hinterher. Und das, finde ich, ist der beste Textabschnitt, oder das Beste an diesem Textabschnitt. Die Zusage, dass Jesus unser Hirte und Beschützer ist. Im Griechischen steht hier das Wort Episkopos. Und das hat so viele Bedeutungen. Hüter, Wächter, Beschützer, Bischof, Aufseher. Es ist ein Begriff, der so umfassend ist. Man könnte sagen, eigentlich Gott trägt Sorge um uns. Er sorgt dafür, dass wir seine Kinder bleiben. Er ist der Hüter, der Wächter, der Beschützer, der Aufseher. Er hat Verantwortung. Wir lesen im Römer 8, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Oder im Philipper 1, Vers 6, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Das ist die frohe Botschaft dieses Textes. Die Gewissheit, bei Jesus zu sein, in der Nachfolge Jesu zu leben, weil das Leben mit ihm Auswirkungen auf unser Leben hat. Das ist die frohe Botschaft an uns. Auch wenn wir keine Sklaven sind, ist dies die Botschaft, die wir immer wieder brauchen. Amen.